Hier vorne ist ein Banner. Von dem, was hier oben steht, denke ich, können Sie nur die 2004 lesen. Die hat die Bedeutung, die Zahl, dass die Allianzmission eine 2004 Missionare hat. Stimmt das? Nicht, ne? Das Schriftzeichen heißt ja. Im Jahr 2004 hatten wir bei uns im Bund in Japan eine Auslandsmissionsversammlung und da war das Thema. Und ich lese das jetzt mal vor und dann müssen Sie mal aufpassen, ob Sie da was von verstehen. Shu no challenge ni kotaete. Wer hat da was von verstanden? Keiner. Haben wir eigentlich eben in dem Lied geübt? Shuo homeyo, das war das Shu, das war Herr. Und dann ist da aber noch ein Wort drin. Wenn man mal seine Ohren so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Toleranz ein bisschen größer macht und versucht, da was rauszukriegen. Shuno challenge ni kotaete. Genau, das war's. Challenge. Das ist ein Wort, das ist aus dem Englischen ins Japanische importiert worden. Shu, Herr, von Herausforderung, challenge, annehmen oder beantworten. Gottes Herausforderung annehmen. Und ich muss sagen, der Bibeltext, den wir eben gehört haben, ist für mich eine Herausforderung. Ganz ehrlich. Eine ganz tolle Einladung und gleichzeitig eine Herausforderung. Da heißt es ja am Anfang, er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Jesus kennt unser Problem mit dem Beten. Wir fangen an, ganz ernsthaft, motiviert, erwartungsvoll und beten. Aber wenn dann die Antwort nicht so schnell kommt, irgendwie, so ganz komisch, irgendwie ebbt das wieder ab. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen soll. Und ich habe so den Eindruck, als würde Jesus sagen, ihr habt eigentlich zwei Probleme. Eins ist, ihr wisst nicht, wie Gott ist. Und das andere, ihr wisst nicht, was ihr für eine Stellung habt. Wenn ich an das Gleichnis denke, an das, was Jesus uns da erzählt, sehe ich im Wesentlichen vier Personen oder Personengruppen. Die Witwe, der Richter, die Auserwählten und Gott. Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, über die soziale Stellung der Witwe. Sie hatte damals eine ganz schwache Stellung. Der Mann war gestorben. Die Frau in der Gesellschaft hatte keine so starke Position. Unter Umständen waren keine Kinder da. Wer spricht jetzt für diese Frau? Sozial eine ganz schwache Stellung. Dagegen der Richter, eine sehr machtvolle Position, der konnte was bewegen. Der konnte helfen, aber der wollte nicht. Der hatte die Möglichkeit, was zu tun, aber der hatte einfach keine Lust, dem war alles egal und er war sehr egoistisch. Und ich habe den Eindruck, das ist doch auch unsere Erfahrung, dass es solche Leute gibt Und wenn ich so an mich selbst denke, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wie das bei euch ist, ich merke, in mir selbst steckt auch so ein Stückchen von diesem Richter drin. Da braucht vielleicht jemand meine Hilfe, bittet mich um Hilfe, aber ich habe keine Lust. Wenn der dann ein paar Mal bohrt und einem das lästig wird, dann kann auch schon mal sein, dass das bei Ehepaaren so ist, dass man nicht von seiner Frau in der Arbeit gestört werden will. Und wenn die dann aber ein paar Mal kommt, dann sagt man ja und dann macht man das. Aber Gott ist anders. Gott kann helfen, der kann wirklich helfen. Wir können manchmal nicht helfen, aber Gott kann helfen. Aber das Tolle ist, der will auch helfen. Und ich denke, unser Problem ist, dass wir manchmal von uns auf Gott schließen. Gott kann helfen und der will helfen. Aber er hat manchmal einen anderen Zeitplan als wir. Wir tun uns ja schon mal schwer, wenn wir nur mal bei McDonald's ein bisschen warten müssen. Dabei geht das da alles so schnell, bis man das Essen dann letztlich hat. Aber wir wollen es ganz schnell haben. Aber Gott hat manchmal einen anderen Zeitplan. Und er möchte, dass wir an ihn glauben, aber nicht nur daran, dass er existiert, sondern dass wir wirklich glauben und uns darauf verlassen, ihm vertrauen, dass er uns helfen will. Was sollen wir nun hierzu sagen, schreibt Paulus? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das heißt, wenn wir unsicher werden, ob Gott uns wirklich helfen will, dann ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, was am Kreuz passiert ist. Gott hat ja nicht nur ein Traktat vom Himmel geschickt. Gott hat ja nicht nur eine Hochfrequenzstrahlung geschickt, die dann hier irgendwas auswirkt oder bewirkt, sondern Gott selbst ist auf diese Welt gekommen und hat unsere Schuld auf sich genommen, um uns zu helfen. Ist für uns gestorben. Unvorstellbar, aber Gott ist so weit gegangen. Und deshalb, wenn Paulus dann weiter sagt, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Dann meint das doch, wenn wir diese Sachen erleben, wenn manches nicht so läuft, dass wir dann trotzdem nicht in Frage stellen sollen, dass Gott uns lieb hat. Das ändert nichts daran, dass Gott uns lieb hat. Dass er uns lieb hat, dass er uns helfen will und helfen kann. Gott hilft wirklich. Aber manchmal denke ich, vielleicht ist das Wort jetzt nicht glücklich gewählt. Manchmal habe ich so den Eindruck, Gott möchte unseren Glauben herauskitzeln. Er möchte uns herausfordern, dass wir ihm wirklich vertrauen. Er ermutigt uns, das zu tun. Und das ist heute Morgen der eigentliche Punkt. Aber wenn es jetzt an das Gebet geht, da weiß ich, es gibt auch Situationen, da ist es irgendwie nicht nötig, weiter zu beten. Wir wissen das von Paulus, der hatte, wie das in der Bibel steht, einen Pfahl im Fleisch, wo man nicht genau weiß, was das meint. Der Teufel, der ihn mit Fäusten schlägt, kann sein, dass es ganz wörtlich war, kann sein, dass er Augenprobleme hatte oder andere Sachen. Und da steht, dass er dreimal gebetet hätte, dass Gott das doch von ihm nehmen möchte. Und dann hat Gott gesagt, du, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung und das ist schon okay mit der Sache. Und damit war das gegessen. Da wusste er, ich brauche dafür jetzt nicht weiterbeten, das ist wirklich okay so. Aber es gibt auch Situationen, wo es irgendwie nötig ist, weiterzubeten. Und ich denke an so geistliche Kampfsituationen, wenn ich an das Volk Israel denke, als sie ausgezogen waren aus Ägypten, dann die Amalekiter kamen. Josua führte das Heer, Mose stand oben auf dem Berg und betete. Aaron war bei ihm, Hur war bei ihm, und wenn er für das Volk betete, wenn er es segnete, dann siegten sie. Und wenn er aufhörte, dann hatte der Gegner den Sieg. Und es war einfach nötig, dran zu bleiben. Da war es nicht damit getan zu sagen, so, ich habe jetzt gebetet, jetzt ist gut, sondern es war nötig, dass er kontinuierlich weiterbetete. Und dann wurden ihm die Arme lahm. Und dann haben Aaron und Hur ihm die Arme gestützt, er konnte sich setzen. Aber es ging darum, dran zu bleiben mit dem Gebet, weiterzubeten. Von den Herrenhutern, wo die Losungen ja herstammen, wissen wir, dass sie dieses fortlaufende Gebet hatten. Und wenn ich mir überlege, was aus diesem kleinen Dorf oder Ort kurz vor der polnischen Grenze entstanden ist, wir haben da heute noch die Losungen von. Von da sind Missionare in ganz, ganz viele Länder gegangen. Da sind Kirchen entstanden, die heute noch existieren. Dann habe ich den Eindruck, wir brauchen das auch. Also wir in Japan brauchen das. Nicht, weil das vielleicht schick ist oder sonst was, sondern wir haben den Eindruck, dass die Kämpfe, die im Hintergrund ablaufen, dass die manchmal so massiv sind, dass wir das brauchen, dieses kontinuierliche Gebet. Und gerade denke ich auch, wenn es um Erweckung geht. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es hier in der Gegend ist, aber auch in Deutschland, dann hört man von kleineren Orten, dass man sagt, ja, bei uns im Ort sind die Grenzen abgesteckt. Die gehen in die Kirche, die gehen in eine freie evangelische Gemeinde, die gehen in eine Versammlung und die gehen nirgendwo hin. Da tut sich nichts. Die Grenzen sind abgesteckt. Oder wenn wir jetzt von Japan nach Deutschland kommen und alle paar Jahre kommen, dann empfinden wir schon, dass Deutschland sich immer stärker von Gott entfernt. Und dann ist die Frage, ob man das hinnimmt, ob man sagt, ist eben so, oder ob man sagt, hier, Gott hat gesagt, er will unsere Gebete erhören. Und wir nehmen den ernst und beten. Ein Wort noch zu den Auserwählten. Die Witwe, das war ja der Bittsteller in dem Fall, hatte eine ganz schwache Position. Wer sind die Auserwählten? Die Auserwählten sind die, die zu Jesus gehören, die vor Gott kapituliert haben, die Jesus als ihren Herrn und ihren Retter angenommen haben. Die vielleicht gar nicht viel vorzuweisen haben, wo vielleicht vieles auch im Alltag nicht so schön ist, wie man das gerne hätte, wie man das anderen zeigen möchte als Christ, aber die zu Jesus gehören. Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu den Auserwählten. Und wenn man das jetzt mal auf heute überträgt, dann sind wir so eine Art Lobbyist. Ne? Bei der Regierung, da gibt es die Leute, die die Gesetze machen. Und dann gibt es andere, da stecken dann meistens Firmen und so weiter dahinter, die versuchen, diejenigen, die über die Gesetze entscheiden, zu beeinflussen, ihnen zu sagen, wie man das machen sollte. Wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir an oberster Stelle Mitspracherecht. Wir können da Einfluss nehmen. Wir können Einfluss nehmen, zum Beispiel für die Frau da in Inazawa, für die Kasoko-san, dass sie gesund wird. Aber nicht nur das, wir können für Orte beten. Wir können für Länder beten. Wir können um Erweckung beten. Für Dinge, die wir überhaupt nicht in unserer Gewalt haben. Warum? Das hängt damit zusammen, dass wir Jesus haben. Nicht, weil wir selbst so großartig sind. Das ist was ganz Wichtiges. Wir denken ja manchmal, Mensch, Gott kann mein Gebet nicht erhören. Jetzt habe ich gestern schon wieder vergessen, stille Zeit zu machen. Oder als ich stille Zeit gemacht habe, bin ich dabei eingeschlafen. Manche lachen, kennen das, ne? Ja. Nicht deshalb, weil wir so vorbildlich sind im Glauben, kann unser Gebet erhört werden, sondern der Hebräerbrief sagt das so, weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich weiß nicht, wie das hier im Gemeindehaus ist. Hier im Gemeindehaus sind die Türen alle normal mit Schlüssel oder ist das mit Transponder? Schlüssel. Mit Schlüssel ist das so ähnlich. Manchmal gibt es ja auch so Transponder, ne? Wenn man da so ein rundes Märkchen hat, dann hält man das nur davor und dann geht die Tür auf. Oder wenn man so einen Generalschlüssel hat, dann kann man auch die Tür aufmachen. Und Jesus als unser hoher Priester, der macht uns die Tür auf zum Thron der Gnade. Und dann können wir da reingehen, können vor Gott stehen und ihm unser Anliegen bringen. Wir können zu Gott persönlich kommen. Wir haben Zugang. Jesus hat uns den Schlüssel gegeben. Den haben wir von ihm und den dürfen wir benutzen. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Nehmen wir die Herausforderung an, die der Lehrtext heute in der Losung ist ja, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Wenn man sich dieses Gleichnis anguckt, dann ist ja damit gemeint, nicht nur, ob Jesus Leute findet, die denken, dass er existiert, sondern ob dann Leute da sind, die glauben, dass Jesus lebt, dass Gott Gebete erhört und beten. Für mich ist das eine Herausforderung. Wenn Jesus sagt, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Weshalb das für mich eine Herausforderung ist, kann ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, was hier steht. Aber wie kriege ich das in meinen Alltag? Wo wirkt sich das aus? Wo ich oftmals, wenn irgendwas zu machen ist, denke, dass an dem, was ich tue, so viel mehr hängt. und ich das so viel wichtiger nehme, als dafür zu beten. Nicht, dass Gott uns nicht auch auffordert zu handeln, aber was machen wir mit dieser Verheißung? Sollte Gott nicht auch rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden in Dillenburg? Wir wollen beten. Vater im Himmel, du bist unser Vater und du bist der allmächtige Gott. Und du hast uns zu Jesus, zu deinem Eigentum gemacht. Wir dürfen zu dir kommen und du lädst uns ein und du wartest auf uns. Bitte präg uns das ganz tief ins Herz ein und hilf uns durch deinen Geist, das irgendwie praktisch werden zu lassen. Bitte mach du uns als Einzelne, als Gemeinde zu Betern, wodurch du etwas tun kannst, hier und in Japan. Vater im Himmel, tu was. Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes. Amen.